In Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italischen nennt. Dieser war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Er sah um die 9. Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach: Cornelius! Er aber blickte ihn an, erschrak und sprach:
Was ist, Herr?
Er sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, sodass er ihrer gedacht hat. Und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Als nun der Engel, der mit Cornelius redete, hinweggegangen war, rief er 2 seiner Hausknechte und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht von denen, die stets um ihn waren, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am folgenden Tag aber, als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten, etwa um die 6. Stunde. Da wurde er sehr hungrig und wollte essen. Während man aber etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn, und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes leinenes Tuch, das an 4 Enden gebunden war und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren all die 4-füßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach:
Keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen.
Und eine Stimme sprach wiederum zum 2. Mal zu ihm: Was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah 3-mal, und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Als aber Petrus bei sich selbst ganz ungewiss war, was das Gesicht bedeuten solle, das er gesehen hatte, siehe, da standen die von Cornelius abgesandten Männer, die das Haus Simons erfragt hatten, am Toreingang. Und sie riefen und erkundigten sich, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm: Siehe, 3 Männer suchen dich. Darum steh auf, steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Da ging Petrus zu den Männern hinab, die von Cornelius zu ihm gesandt worden waren, und sprach:
Siehe, ich bin der, den ihr sucht. Was ist der Grund für euer Kommen?
Sie aber sprachen: Cornelius, der Hauptmann, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hat bei dem ganzen Volk der Juden, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus zu holen, um Worte von dir zu hören. Da rief er sie herein und beherbergte sie. Am folgenden Tag aber zog Petrus mit ihnen, und etliche Brüder von Joppe gingen mit ihm. Und am anderen Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und seine vertrauten Freunde zusammengerufen. Als nun Petrus gerade hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach:
Steh auf, auch ich bin nur ein Mensch.
Und während er sich mit ihm unterredete, ging er hinein und fand viele versammelt. Und er sprach zu ihnen:
Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum bin auch ich ohne Widerrede gekommen, als ich hergerufen wurde. Und nun frage ich: Aus welchem Grund habt ihr mich gerufen?
Und Cornelius sprach:
Vor 4 Tagen fastete ich bis zu dieser Stunde, und ich betete um die 9. Stunde in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann in glänzender Kleidung vor mir und sprach: Cornelius, dein Gebet ist erhört, und deiner Almosen ist vor Gott gedacht worden. Darum sende nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Dieser ist zu Gast im Haus Simons, eines Gerbers am Meer. Der wird zu dir reden, wenn er kommt. Da sandte ich auf der Stelle zu dir, und du hast wohl daran getan, zu kommen. So sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist.
Da tat Petrus den Mund auf und sprach:
Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Das Wort, das er den Kindern Israels gesandt hat, indem er Frieden verkünden ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Ihr kennt es, das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing nach der Taufe, die Johannes verkündigte, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist taufte und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ans Holz hängten. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung aus den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt.
Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort.
Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir?
Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben.
Apostelgeschichte 10, die Bekehrung des Cornelius. Wir sind jetzt schon in Kapitel 10 angekommen und ich freue mich mit euch zusammen heute, dieses Kapitel anzuschauen und zu erforschen, wie der erste Heide gläubig wird an Jesus. Und ich hoffe, dass wir heute gemeinsam viele Wahrheiten aus Apostelgeschichte 10 lernen können und dem Geheimnis näher kommen, wie Gott Menschen rettet. Vielleicht sitzt du hier und denkst, na, wie hat Gott jetzt diese Menschen gerettet? Es ist also sehr interessant und überwältigend, was wir heute lernen werden. Und ich hoffe, du kannst deine Gedanken beisammenhalten und wach sein und bist jetzt bereit, eine Weile mitzudenken und mitzustaunen, wie Gott einschreitet, wenn es um die Rettung der Menschen geht. Ein sehr interessantes und beeindruckendes Erlebnis. Und wenn man vor allen Dingen hinter die Kulissen schaut, was dort geschieht. Mein erster Punkt, Cornelius, wer ist dieser Mann? Wer alles eine Bibel dabei hat, es ist gut, in der Freikirche Overath die dabei zu haben. Ihr könnt den Finger in Apostelgeschichte 10 beständig drin halten. Wir werden nämlich viele Verse zusammen anschauen. Vers 1, wer ist dieser Mann, Cornelius? Er lebte in der Stadt Caesarea. Sein Beruf, er war ein hoher Offizier im Rang eines Hauptmanns und befehligte 100 Soldaten. Und Vers 2 sagt uns, er war fromm und gottesfürchtig. Das sind viele Menschen, die glauben, dass es einen Gott gibt und halten sich auch für fromm. Hier ist es aber nicht nur so, dass er sich für einen hält, sondern er wirklich auch fromm war. Und gottesfürchtig. Er war nicht ein Proselyt, also ein Mensch, der zum Judentum übergetreten wäre, aber er glaubte an Gott, an Jahwe, an den Schöpfer, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber er war nicht nur gottesfürchtig, sondern hier in Vers 2 ist auch ein ganz wichtiges Wort zu lesen. Das Wort mit seinem ganzen Haus. Das ist ein Riesenunterschied. Ich kenne Familien, da glaubt einer von allen. Ich kenne Familien, da geht es durch die Hälfte. Die Hälfte glaubt, die andere nicht. Hier sehen wir aber, dass er gottesfürchtig war mit seinem ganzen Haus. Also er mit seinem ganzen Haus war gottesfürchtig. Und hier lässt sich eine ganz wichtige Wahrheit ablesen, auch wenn das nicht mit Tinte gedruckt auf dem Papier steht. Wo wir ableiten können, liebe Männer und liebe Brüder, dass der Cornelius sehr überzeugend war. Wenn sein ganzes Haus gottesfürchtig war. Er war ein sehr verantwortungsvoller Mann, ein verantwortungsloser Mann, geht seinen Weg und interessiert sich nicht und die Kinder machen, was sie wollen. Aber er hat ein gottesfürchtiges Haus, er mit seinem ganzen Haus. Also wir können hier auch sehen, diesem Hauptmann, diesem hohen Offizier war nicht nur seine militärische Karriere wichtig, sondern auch seine Familie. Ihm war es auch nicht nur so wichtig, dass er dachte, ich muss meine Familie durchbringen, sie bezahlen, ich bin ja verantwortlich für die Finanzen im Haus. Das hat er auch gemacht. Aber das war ihm nicht seine Priorität, ganz sicher nicht. Hier sehen wir, dass dieser Mann, der vom Hintergrund ein Heide war, eines richtig gemacht hat. Er leitete seine Familie an, Gott zu fürchten, an Gott zu glauben. Oh, was wünschte ich mir, dass manch einem Mann in unseren Reihen aufgehen würde, wie wichtig seine geistliche Verantwortung ist, seine Familie auf Gott aufmerksam zu machen. Gott will das, 5. Mose 6. Und du sollst über Gott nachdenken, wo du bist, wenn du gehst, dich hinlegst, wenn du stehst, wenn du auf dem Wege bist und du sollst es deinen Kindern einschärfen. Wir sehen, hier hat Cornelius richtig gehandelt. Er suchte Gott. Er suchte ihn anzubeten und ich wünschte, das würden viele auch tun. Wir lesen in Vers 2, er war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. Und was erfahren wir noch von Cornelius in Vers 2? Er gab Almosen und betete ohne Unterlass. Wow. Nein, er war kein Heuchler wie die Pharisäer. Ihr erinnert euch alle, wie Jesus die gescholten hat, wie er wirklich sie kritisierte, die als Wohltäter gelten wollten, aber er sagte, ihr Heuchler, die ihr die Häuser der Witwen fresst. Was meint er damit? Die haben sich als Wohltäter ausgegeben, als Anwälte der mittellosen Witwen. Und wenn die dann gekommen sind, dass sie dann anwältlich sie vertreten, haben sie gesagt, ist in Ordnung, ich mache das für dich, aber du musst mir dein Haus überschreiben. Das waren korrupte Insolvenzverwalter, armer Witwen. Cornelius aber war ein gottesfürchtiger Mann, kein Heuchler wie die Pharisäer. Er gab Almosen. Leute um ihn herum hatten mehr von ihm, als er von ihnen hatte. Cornelius war ein Geber. Kein Nehmer. Kennt ihr den Unterschied? Wenn jemand ein Geber ist, wie angenehm ist es, mit ihm zusammen zu sein. Aber wenn du mit einem Nehmer zusammen bist, dann weißt du, du gehst immer mit einem Minusgeschäft raus, wenn du ihn nur siehst. Und weiter lesen wir in Vers 2, er war ein Beter. Es heißt, er betete ohne Unterlass zu Gott. Oh, was sagt das über diesen Mann? Ohne Unterlass zu beten. Wie tief war seine Gottesfurcht in seinem Herzen verankert, dass er so betete. Und wisst ihr, liebe Freunde, wer so betet wie Cornelius, kein Wunder, dass seine ganze Familie sich von seiner Ernsthaftigkeit überzeugen ließ und gottesfürchtig wurde. Kein Wunder. Wenn der Vater und Ehemann so betet, dann weiß die Familie, ihm ist das wirklich ernst. Liebe Brüder, wir alle können uns von diesem Offizier eine dicke Scheibe abschneiden. Cornelius, ein frommer Mann, ein gottesfürchtiger Mann, seine ganze Familie wurde gottesfürchtig, weil er glaubwürdig und echt war. Er war kein Heuchler, sondern ein guter Mann, ein Geber, hatte ein Herz für die Armen und ein Beter. Nein, sein Gebet war nicht nur ein nettes Tischgebet. Ja, was viele Väter machen. Ich kenne Leute in meiner Verwandtschaft, da geht das Gebet nicht über folgenden Satz hinaus. Danke für die Speise, uns zur Kraft und dir zum Preise. Amen. Das ist das einzige Gebet, was ich von einigen Männern kenne. Und ich muss sagen, das ist sehr armselig, wenn ich das mit Cornelius vergleiche, der ohne Unterlass betete. Nein, er war ein Beter. Aber liebe Freunde, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Cornelius kannte Jesus noch nicht. Das gibt's. Es gibt Menschen, die sind gottesfürchtig, kennen Jesus nicht. Cornelius war fromm, aber noch nicht gerettet. Cornelius war vorbildlich gottesfürchtig, aber noch nicht gerettet. Cornelius spendete den Armen mehr als manchen Christus machen wird oder tut, aber er war noch nicht gerettet. Cornelius betete ohne Unterlass, aber er war noch nicht gerettet. Cornelius suchte Gott, kannte aber noch nicht den Herrn Jesus. Wir müssen einen Vers ganz tief verinnerlichen, um zu verstehen, dass diese Menschen, auch wenn sie wirklich gut sind, noch nicht gerettet sind. Und das ist dieser Vers, das Zentrum der Rettung. Johannes 14, Vers 6. Da sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Frage, wie viele Menschen werden im Himmel sein, die da reingekommen sind ohne Jesus? Hat jemand eine Antwort? Niemand ist niemand, keiner, richtig. Niemand ist niemand. Und wenn Jesus sagt niemand, dann gibt es auch keine Ausnahme. In den Himmel kommst du ausschließlich durch Jesus Christus. Nicht durch das, was Cornelius getan hat. Das war sehr gut, aber reicht nicht. Cornelius betet Gott an, Jahwe, den Gott der Bibel, aber niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das gilt für Cornelius genauso wie für Andreas, das gilt für Renate genauso wie für Monika, das gilt für Mehmet genauso wie für den Chinesen Xu. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt Jesus. Nun, jetzt würden wahrscheinlich viele sagen oder einige sagen, das ist doch unfair, oder? Schau Cornelius mal an, er ist fromm, er ist gottesfürchtig. Seine ganze Familie ist von seiner Gottesfurcht überzeugt und auch fromm geworden. Er spendet den Armen, er betet ohne Unterlass. Gibt es denn einen besseren als Cornelius? Dass er nicht zu Gott kommen kann, das ist doch unfair. Lieber Freund, Jesus, der Retter, der sein Leben am Kreuz gegeben hat, damit deine Sünden mit seinem kostbaren Blut bezahlt werden, er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und niemand ist niemand. Soweit sind wir schon heute Morgen. Das gilt für Cornelius genauso wie für Andreas, Renate, Mehmet und Xu. Aber Gott hat Cornelius gesehen. Gott weiß, was er tut, reicht nicht. Aber Gott hat's gesehen. Gott sieht Andreas, Renate, Mehmet und Xu. Und Gott ist ein liebender und barmherziger Gott. Er weiß, dass die Bekehrung zu Jesus noch fehlt. Er sieht es und jetzt kommt mein zweiter Punkt. Gott schreitet ein. Er weiß, es fehlt noch etwas und jetzt wird Gott aktiv. Ich möchte drei Verse vorlesen, die zeigen, dass Gott immer aktiv wird, wenn es um Menschen geht, die nach ihm fragen. Jeremia 29, Vers 13. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Wir machen gerade einen Bibelkurs mit einigen Leuten und dort war das die Einführungslektion und da war daneben so ein Bildchen abgebildet, das Herz. Und da habe ich immer gefragt, was heißt dieses Bild? Ja, von ganzem Herzen. Okay, kann das jemand in Prozent ausdrücken? 100%. Wenn du mich von ganzem Herzen suchen wirst, werde ich mich finden lassen, sagt Gott. Ja, ihr werdet mich finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. 1. Chronik 28, Vers 9. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen, wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das ist Gottes Versprechen an Menschen, Wer Gott sucht, der findet ihn. Und Jesus sagt in seiner Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wisst ihr, Gott im Himmel merkt, wenn jemand sucht. Gott merkt, wenn jemand anklopft und tut ihm eine Tür auf. Und hier in Overath, in der Pfarrkirche Overath, könnt ihr sicher sein, hier sitzt nicht einer, der Gott von ganzem Herzen sucht und ihn nicht findet. Das gibt's nicht, dass jemand von ganzem Herzen sucht und ihn nicht findet. Er würde Gott ad absurdum führen, wenn er das immer noch meinen würde. Und hier hält Gott sein Versprechen bei Cornelius. Er schreitet ein um die neunte Stunde. Wir wissen ja alle, wie wir rechnen müssen. Tagesanbruch war immer 6 Uhr morgens. Das heißt, um die neunte Stunde, wir haben 15 Uhr. Hier schreitet Gott ein. Er schickt einen Engel zu Cornelius in Vers 3. Und dann lesen wir, Cornelius erschrak. Wen wundert's, wenn ein Mensch einen Engel sieht? Cornelius hat ja auch noch nicht so viel Ahnung, ja, auch nicht aus der Bibel. Und er ist ja kein Jude, er ist ja ein Heide. Wer sollte ihm das denn beigebracht haben? Jetzt sieht er, das ist ein Engel. Dass er erschrak, kein Wunder. Das würde, glaube ich, jedem von uns so gehen. Und der Engel spricht zu Cornelius in Vers 4, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, sodass er ihrer gedacht hat. Gott hat den suchenden Cornelius gesehen, seine guten Taten gesehen. Seine Gebete sind nicht von der Decke heruntergetropft. Ja? Sie gingen vor Gott und kamen an. Und wisst ihr, was mich freut? Selbst nicht bekehrte Menschen, wenn sie beten, ein aufrichtiges Gebet kommt bei Gott an. Cornelius noch nicht bekehrt, ein guter Mann, aber das Gebet kam an. Und auch seine guten Taten. John MacArthur sagt dazu, die Gebete und guten Taten waren wie ein angenehmes Opfer, dessen Duft zu Gott aufstieg. Gutes Tun steigt auf zu Gott. Ja, aber sie retten nicht, diese Taten. Es reicht nicht. Retten kann nur der Sohn Gottes. Ein Mensch muss sich zu Jesus bekehren. Ein Mensch muss an Jesus Christus glauben, um zu Gott zu kommen. Gutes Tun reicht nicht. Aus Werken kann kein Mensch gerettet werden. Diese Dinge sind wirklich gut, steigen auf zu Gott, reichen aber nicht. Um gerettet zu werden, muss ein Mensch Jesus haben. Wir alle kennen diese Bibelstelle aus 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Wer hat also das Leben, das ewige Leben? Wer Jesus hat. Dieses kleine Wörtchen hat macht den Unterschied. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Auch wenn er ein guter Mensch ist. Wie Cornelius. Aber Cornelius suchte Gott, tat Gutes, betete zu Gott. Und Gott? Gott sieht, guter Mann reicht nicht. Was tut Gott? Er schreitet ein. Er wird aktiv. Und deswegen wird niemand auf dieser Erde sein, der nach Gott sucht und ihn nicht findet. Ich höre immer wieder diese Argumente von Leuten, ja, was ist denn mit denen, die nie was von Jesus gehört haben? Ja, Schnarchnasen, denen alles egal ist, die finden nicht zu Gott. Aber Menschen, die wirklich suchen, wach sind und begreifen, es gibt einen lebendigen Gott, da wird Gott in jedem Stamm, auf jedem Kontinent, egal wo du bist, ja, wird er aktiv, um diesen Suchenden zu retten. Gott schickt hier einen Engel. Und der Engel sagt ihm, sende Männer nach Joppe. Wo ist Joppe? Joppe ist 45 Kilometer entfernt von Caesarea. Und er sollte Petrus holen, der sich dort aufhält. Und dieser ist zu Gast bei einem Gerber Simon, also genau eine Eigentümernennung hier und auch eine Navigation. Dessen Haus am Meer liegt, der wird dir sagen, was du tun sollst. Cornelius, Petrus wird dir genau sagen, was du tun sollst, sagt der Engel. Und was fällt auf, wenn wir untersuchen, was der Engel sagt und was er nicht sagt. Der Engel sagt ihm nicht das Evangelium. Ist euch das aufgefallen? Er erklärt ihm nicht den Weg zu Gott, obwohl er von Gott kommt. Der Engel erzählt ihm kein einziges Wort von Jesus und nennt noch nicht einmal seinen Namen. Obwohl er ihn eben noch gesehen hat, er kam ja vom Himmel. Er hat ja Jesus zu Rechten des Vaters gesehen. Er sagt ihm nicht das Evangelium. Warum nicht? Könnte er doch machen, oder? Aber er tut es nicht. Warum nicht? Weil er es nicht darf. Dieses Vorrecht haben nur Kinder Gottes. Das ist schon nicht das erste Mal in der Apostelgeschichte, dass ein Engel sagt, was zu tun ist, aber nicht das Evangelium erklären darf. Das Vorrecht, den Menschen die frohe Botschaft zu verkündigen, hat Gott nur seinen Kindern gegeben. Der Engel darf das nicht. Und er ist gehorsam und er sagt Cornelius, lass Petrus holen, er wird dir sagen, was du tun sollst. Lieber Freund, nutzt du dein Vorrecht als gerettetes Kind Gottes, deinen Freunden und Nachbarn und Kollegen von deinem Jesus zu erzählen? Überleg mal, was das für ein Vorrecht ist. Selbst Engel haben nicht dieses Vorrecht wie du. Du kannst deinen Freunden sagen, weißt du, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, meine Sünden sind vergeben durch Jesus Christus. Und ich weiß, er wird der Richter sein zum Schluss aller Menschen, auch dein Richter. Und ich weiß, es gibt eine frohe Botschaft. Wenn du Jesus hast, wirst du gerettet, bekommst ewiges Leben. Dein Problem mit Sünde und Schuld und die Strafe und den Zorn Gottes, du kannst dem entgehen, wenn du Jesus hast. Es ist ein Vorrecht, dieses Evangelium weiterzugeben. Und Paulus staunt darüber in Römer 1, Vers 16 und sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst den Juden, dann aber auch den Griechen. Für alle Menschen, für alle Kulturen, aus jedem Hintergrund, aus jeder Religion, Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Das Evangelium von Jesus Christus rettet Menschen von der ewigen Hölle. Und das kann uns doch als Christen nicht gleichgültig sein. Wir sind doch selber dieser ewigen Strafe entronnen durch Jesus Christus. Wie können wir dann dieses Vorrecht nicht nutzen und den Leuten nicht sagen, wie es in den Himmel geht? Ich kann einige Menschen nicht verstehen. Das ist für mich das schönste Thema. Es ist Gottes Kraft zur Errettung jedem, der glaubt. Ob es ein Jude ist, ein Grieche, ein Moslem, ein Katholik, ein evangelischer Mensch, ein Hindu ist oder ein Atheist, das Evangelium rettet jeden, der an Jesus glaubt. Und deswegen sollen Christen diese frohe Botschaft weitersagen. Engel haben dieses Privileg nicht. Oh, wie freue ich mich darüber, dass ich es darf. Ich darf von Jesus weitersagen. Und wenn ich meine Restlebensdauer mit Erschrecken mal ausrechne, ja, wie das so schnell geht, nicht? So, und ich war letztens, dann durfte ich bei ganz wichtigen Männern mal sprechen und da waren viele Zuhörer und ich sollte das Mikrofon so weiterreichen, ja. Und dann haben sie gesagt, so, wir fangen vom Ältesten an, da war ich froh, da war ein ganz, ganz alter Mann, ja, der hat angefangen, ja. Und dann ging das Mikrofon weiter und ich habe das weitergereicht. Aber der rechts neben mir guckt mich an und sagt, nee, nee, du, ich muss alt ausgesehen haben. Also, wenn man sieht, wie schnell die Zeit geht und wie viel ich schon gelebt habe, wie schön, wenn ich die Zeit nutze, den Menschen das Evangelium von Jesus zu sagen. Und wie schön, wenn ich diese Menschen im Himmel wiedersehe, weil sie gläubig werden an Jesus. Dieses Evangelium rettet Menschen aus der Hölle. Cornelius sucht Gott. Und ich möchte euch fragen, wird Cornelius Gott finden? Er wird ihn finden. Ja, denn Gott hat gesagt, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Jeremia 29, Vers 13. Und so schreitet Gott bei Cornelius ein. Er sucht Gott und Gott schickt einen Engel, der nichts von Jesus sagen soll, sondern Petrus, ein selbst von Gott Geretteter, selbst ein Sünder, soll bezeugen, wie er frei geworden ist durch das Evangelium von Jesus Christus. Und Cornelius, was lesen wir in Vers 7 und 8? Er hört auf den Engel und rief zwei Hausknechte und einen Kriegsknecht zu sich, erzählte ihnen alles vom Engel und schickte sie sofort los, in bedingungslosem Gehorsam, Petrus zu holen. Soweit in dem Ort, wo Cornelius wohnt. Szenenwechsel. Gott spricht einen Tag später zu Petrus. Petrus weiß von Cornelius nichts. Während nun die Knechte des Cornelius unterwegs nach Joppe sind, weiß Petrus nichts von der Erscheinung des Engels bei Cornelius. Er stieg auf das Dach, um zu beten. Es ist 12 Uhr Mittag. Petrus hatte Hunger und wollte essen, Vers 10. Und plötzlich kam eine Verzückung über ihn, Apostelgeschichte 10, 11 bis 16. Und ich lese diese Stelle. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden gebunden war, auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Dies geschah dreimal und dann wurde das Gefäß wieder in den Himmel hinaufgezogen. Nun, was bedeuten diese Verse? Petrus als Jude dachte an das Gesetz des Mose, das dem Juden verbot, irgendetwas Unreines zu essen. Ihr kennt das ja, gespaltene Klauen, nur diese Tiere durften gegessen werden. Ja, und Wiederkäuer, ein Kaninchen oder ein Hase nicht, der ist zwar ein Wiederkäuer, hat aber keine gespaltenen. Und das Ganze steht alles in dritte Buch Mose 11, meine ich, das werde ich gleich noch sagen. Und jetzt sagt Petrus, keineswegs, Herr. Und jetzt möchte ich euch fragen, ist das klug ausgedrückt? Ja, laut aus dem Alten Testament ja. Aber keineswegs, Herr, zu sagen, ist ein Widerspruch in sich. Ne? Jetzt überlegt mal, da ist der König und da ist der Knappe oder der Knecht und er sagt, keineswegs, Herr. Was ist das denn? Entweder der ist nicht der Herr und der Knappe oder der Knecht ist der Herr. Hier stimmt was nicht. Da sehen wir, dass noch Petrus mit seinem alten Wesen durchbricht, nicht? Ja? Keineswegs, Herr. Er gibt dem Herrn Vorschriften, was geht und was nicht. Als würde der Herr sich nicht auskennen, nicht? Ich habe so den Eindruck, einige beten auch so, die müssen dem Herrn alles genau erklären, als würde der Herr nicht wissen, worum es geht. Ja? Keineswegs, Herr. Ziemlich falsch. Hier ist ein Widerspruch zu sehen und Petrus ist hier falsch unterwegs. Sollen wir dem Herrn widersprechen? Mit keineswegs, Herr, ist jedem von uns einleuchtend, dass es falsch ist, nicht? Wenn wir Gott widersprechen, dann sollten wir wenigstens nicht das Wort Herr hinzufügen. Weil dann sind wir ja die Herren, nicht? Wir haben eine Frechheit, Gott zu sagen, wo es lang geht. Ein Ausleger, Scroggy, kommentiert es so. Wer immer sagt, keineswegs, der sollte nie Herr hinzufügen. Und wer immer Herr sagt, sollte niemals keineswegs hinzufügen. Und Petrus erklärt in Vers 15 und 16, warum er als Jude nie Unreines gegessen hatte. Dreimal sagte die Stimme dem Petrus, was Gott gereinigt hat, halte du nicht für gemein. Kennt ihr das auch aus eurem Leben? Dass wir besondere Wahrheiten nicht sofort verstehen und dreimal brauchen, bis wir es verstehen? So war es bei Petrus hier. Und durch diese Vision muss Petrus nun zwei Dinge lernen. Erstens, schlachte und iss. Ist ein Imperativ, er soll es tun. Durch den neuen Bund werden wir nun hier in Apostelgeschichte 10, Vers 13, werden hier diese Speisevorschriften des Alten Testaments abgeschafft. Also Apostelgeschichte 10, Vers 13 ist klar zu sehen, Speisevorschriften aus dem Alten Testament sind abgeschafft, zählen nicht mehr, gelten nicht mehr. Christen dürfen alles essen, die alttestamentlichen Speisevorschriften gelten nicht mehr. 3. Mose 11, ich war richtig unterwegs, als ich das eben ein bisschen geraten habe. In 3. Mose 11 steht das Gesetz über die reinen und unreinen Tiere, das gilt nicht mehr für Christen. Jesus starb am Kreuz für die gläubigen Christen. Er bezahlte für unsere Sünden mit seinem kostbaren Blut. Unsere Schuld ist getilgt. Wenn Gott auf uns Christen schaut, dann sieht er nicht mehr unsere Sünden und nicht mehr, er gibt nicht mehr die Bedingungen, ihr müsst euch reinigen und ihr müsst ein Opfer bringen, dass ihr zu mir kommen könnt. Nein, durch das Blut Jesu können wir freimütig zu Gott kommen. Wir haben freimütig Zugang zu ihm. Der Vorhang des Tempels ist mitten in zwei gerissen. Wir können zum Allerheiligsten, zu Gott kommen durch Jesus. Weil Gott sieht uns nicht mehr durch Bedingungen, sondern Jesu Blut verschafft uns Zutritt zu ihm. Und das ist der neue Bund. Wir sind reingewaschen durch Jesu Blut. Und dem neuen Bund gilt 3. Mose 11 nicht mehr für Christen. Das Gebot der reinen und unreinen Tiere ist aufgehoben. Oh, wie gut ist das zu wissen, nicht? Es gibt Menschen, die sagen, oh, bis heute noch, ja, du darfst das nicht essen und das nicht trinken und so viele Gesetze, die sie dann so einbauen und meinen damit ganz religiös zu sein. Lassen wir uns da nicht von irgendwelchen Leuten ein schlechtes Gewissen machen, wegen irgendwelcher Speisen. Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 20, wo nämlich auch Leute sich eingeschlichen haben in die Gemeinde und dann alle möglichen Satzungen auferlegen wollten, ja, und neue Erfindungen vielleicht mit reingebracht haben. Ja. Er sagt, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Völlig egal, du darfst essen, was du möchtest. Diese Verbote gibt es für Christen nicht mehr. Gott hat das Gebot aufgehoben. Es gilt nun der neue Bund in Jesus Christus. Christen sind hier völlig frei. Und dann das Zweite, was Petrus aus diesem Gleichnis lernen muss. Die wahre Bedeutung dieser Vision ist tiefer als nur das mit dem Essen, was ich eben erklärt habe. Dass Gott jetzt die Tür des Glaubens für die Heiden aufschließen möchte. Das ist die wahre Bedeutung. Petrus sah die Heiden immer noch als unrein an und wollte als Jude keine Gemeinschaft mit ihnen haben. Doch hier muss er lernen, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Heiden, in der Vision dargestellt als unreine Tiere, und Juden, dargestellt als reine Tiere, sollten alle den Heiligen Geist empfangen. Petrus denkt nun darüber nach. Heiden sind auch eingeladen, zu Gott zu kommen. Also nicht nur die Juden können zu Gott kommen, Heiden auch. Menschen, die vielleicht andere, ja, die Sonne angebetet haben, können zu Gott kommen. Das war ja ein Gräuel für Gott, aber sie können zu Gott kommen. Und er verarbeitet das gerade. Er soll es nicht für unrein halten. Und in dem Augenblick, wie Petrus auf dem Dach steht, weil er dort eigentlich beten wollte, und während er nachdenkt, Heiden dürfen auch zu kommen, er darf zu Gott kommen, er darf sie nicht für unrein halten, in dem Augenblick, plötzlich in Vers 17, stehen die abgesandten Männer von Cornelius am Tor und erkundigen sich nach Petrus. Ist das nicht interessant, wie Gott das gemacht hat? In dem Augenblick, wo er das verstanden hat, sind die Leute angekommen. Vor der Vision hätte er gesagt, ich habe mit denen nichts zu tun, sind Heiden. Ich habe keinen Umgang mit denen. Jetzt hat er es gerade begriffen. Dreimal muss das ihm erklärt werden. Dann versteht er das und die Leute kommen an. Ich finde es ganz interessant, mal die zeitliche Beobachtung zu machen. Wie Gott zeitlich doch alles im Griff hat, nicht wahr? Keine Verspätung. Gott plant die ewige Rettung des Cornelius bis ins kleinste Detail vom Himmel aus. Erst schickt er einen Engel zu Cornelius, dann eine Vision zu Petrus, um ihn vorzubereiten, dass dieser zu Cornelius kommt, um ihm von Jesus zu erzählen, das rettende Evangelium zu verkünden, damit der gottesfürchtige und suchende Heide Cornelius gerettet wird. Oh, wie wahr ist doch das, was Jesus sagt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Denn Gott im Himmel plant die Rettung jedes Suchenden. Dass hier jemand sitzt im Gottesdienst, der Gott von ganzem Herzen sucht und ihn nicht findet, das gibt's nicht. Und die Argumente, die ich immer wieder höre, was ist mit denen, die nichts wissen? Sag ich, weißt du, selbst in unserem Staat weiß jeder, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Und bei euch ist es doch selbstgewählte Unwissenheit. Ihr wollt doch nichts wissen. Wie kannst du dann vor einem allwissenden Gott stehen und sagen, ich wusste es nicht, wenn du es nicht wissen wolltest? Das kann ich dir nicht glauben. Wie kann ein heiliger, allwissender Gott dir das abnehmen? Cornelius, bei ihm schaltet sich Gott selbst ein, um diesen Suchenden zu retten. Besonders Vers 19 und 20 zeigt, wie Gott sich nun persönlich einschaltet. Ich lese, während nun Petrus über das Gesicht nachdachte, sprach der Geist zu ihm, siehe, drei Männer suchen dich, darum steh auf, steig hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Interessant, oder? Wenn man da mal genau drüber denkt, steh auf, steig hinab und ziehe mit ihnen. Das sagt ihm nicht ein Engel, sondern der Heilige Geist persönlich. Und das hat mich auch sehr gewundert. Ja? Da, wo Petrus, der dreimal widerspricht, ja, dann auf einmal Order bekommen soll, steh auf und geh. Das überlässt Gott noch nicht einmal dem Engel. Das will er ihm selber sagen. Und daran kann ich schon eine Leidenschaft sehen bei Gott. Gott will, dass Cornelius gerettet wird. Deswegen sagt er, steh auf und geh. Und wie reagiert Petrus hier in Vers 21? Da ging Petrus zu den Männern hinab. Wir kennen die Stelle von Philippus, wo es auch heißt, lauf zu ihm hin oder geh zu ihm hin und er läuft los. Petrus hier, steh auf und geh und er geht. Seht ihr, wie Männer Gottes unterwegs waren, wenn es um Leute ging, die zu retten waren? Sie standen auf und gingen. Es war ihnen wichtig. Er hat die Vision Gottes verstanden. Diese, die da gekommen sind, sind nicht unrein. Heiden sollen zu Jesus kommen. Heiden sollen in Frieden kommen mit Gott. Heiden sind eingeladen. Heiden sollen das Evangelium von Jesus hören. Es soll ihnen verkündigt werden. Heiden sollen gerettet werden, um in den Himmel zu kommen. Petrus zog los, hin zu Cornelius, der Gott suchte. Und mein letzter Punkt, die Bekehrung des Cornelius. Nun, Petrus ist mit den Begleitern unterwegs von Joppe nach Caesarea. Und was tut Cornelius in der Zwischenzeit? Apostelgeschichte 10, Vers 24. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und vertrauten Freunde zusammengerufen. Er vertraute der Aussage des Engels, dass Petrus kommen wird. Und er wartete und er lädt ein, seine Verwandten und Freunde. Sie alle sollen wissen, was sie von Gott aus zu tun haben. Er lädt ein. Er will, dass seine Freunde und Verwandte erfahren, wie man zu Gott kommt. Dass auch sie erfahren, was zu tun ist. Ist das nicht wunderbar? Cornelius hatte ein Herz für seine Verwandten, ist besorgt um seine Freunde, hat alle zusammengerufen und sie kamen. Oh, das hat mich auch tief berührt. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie viele Leute ich eingeladen habe, 2 DIN A4 Seiten voll geschrieben zum Erntedankfest. Einzelne sind gekommen. Die anderen, das sind Freunde, haben noch nicht mal zurückgeschrieben. Mit denen habe ich viel Zeit verbracht, bin tausende Kilometer gefahren, noch nicht mal zurückgeschrieben. Schön bei Cornelius. Alle kamen. Ich bin tief beeindruckt von Cornelius. Das muss Vertrauen sein zu Cornelius, der einlädt, zuzuhören, was man tun soll, was Gott sagt, und Verwandte und Freunde kommen. Und Petrus kommt an, 45 Kilometer Fußweg. Wisst ihr, wie weit das ist, etwa von uns aus? Auf die Kölner Domplatte und zurück. Kannst ja gern probieren. Heute ab Mittag mal schauen, wenn du zurückkommst. Dir werden die Füße wehtun. Petrus geht diese 45 Kilometer. ist stramm, nicht wahr? Finde ich. Und als Petrus in Sichtweite ist, kommt Cornelius Petrus entgegen und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihn. Ist das richtig, Freunde? Vor einem Menschen hinzufallen, sich vor einem Menschen hinzuknien, ist das richtig? Nein. Diese Ehre gehört Gott allein. Und Petrus nimmt diese Ehrung nicht an und sagt, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Petrus weiß, diese Ehre gehört Gott allein, das machst du bitte nicht bei mir, ich bin auch ein Sünder. Und Petrus kennt das Wort Gottes, er hat selbst vom Herrn Jesus gelernt, dass wir uns nicht Vater nennen lassen sollen und dass wir uns niemals Ehre aneignen dürfen, die ausschließlich Gott gehört. Oh, kennt ihr Männer in unseren Tagen, Männer der Kirche, die es gerne haben, dass man sich vor ihnen hinkniet, dass man sie Vater nennt? Ein Kind Gottes würde solche Ehre niemals annehmen, denn nur Gott gebührt solch eine Ehre. Cornelius steht auf und führt Petrus ins Haus. Viele Menschen sind da versammelt. Ich kann es mir richtig vorstellen, wie das Haus brechend voll ist. Und Petrus erklärt sein Kommen, dass Gott ihn hierher geschickt hat, obwohl er das von sich aus nie machen würde. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 10, Vers 28, doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Also Petrus erklärt allen, dass er hier umgedacht hat. Ja? Und Vers 29, darum bin ich auch ohne Widerrede gekommen, sagt Petrus, als ich gerufen wurde. Und nun frage ich, aus welchem Grund habt ihr mich gerufen? Und Cornelius erklärt jetzt vor allen Anwesenden die Erscheinung des Engels, der ihm sagte in Vers 31, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deiner Almosen ist vor Gott gedacht worden. Vers 33, und deshalb habe ich dich auf der Stelle holen lassen, Petrus, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Wow, welch ein Interesse. Wir wollen alles hören, was du uns zu sagen hast. Wisst ihr, viele sitzen im Gottesdienst und sagen, die Predigt fand ich nicht gut. Und dann nehmen sie einen Satz und machen daraus einen Elefanten, weil ihnen das nicht in den Kram passt. Und hier ist die Bereitschaft, ich will alles hören, was Gott dir gesagt hat. Er ist der Herr. Ich will alles hören, was ich tun soll. Welch ein vorbereiteter Boden im Herzen vieler Freunde und Verwandter von Cornelius. Sie alle wollen wissen, was Gott zu sagen hat. So eine Suche nach Gott. Frage, werden diese Menschen Gott finden? Wer so sucht, wird ihn finden. Wir können jetzt, wenn wir das Ende noch nicht kennen würden, allein durch die Theologie des Neuen Testamentes wissen und des Alten, diese Menschen werden Gott finden, ganz sicher. Deswegen darf ich im Bibelkurs ganz klar sagen, Leute, wenn ihr wirklich wollt, findet ihr Gott mit hundertprozentiger Sicherheit, weil Gott Gott ist und nicht lügen kann. Jeremia 29, 13 noch einmal. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Dass jemand Gott sucht und ihn nicht findet, das gibt's nicht. Und das ist der Augenblick, wo Petrus nun das Evangelium erzählen darf. Oh, da hat er drauf gewartet. Was wollt ihr? Und Petrus sagt, du sollst uns alles sagen, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ja? Und jetzt stellt euch vor, gespitzte Ohren. Mucksmäuschen still. Alle sind neugierig, was jetzt gesagt wird. Aufrichtige Herzen, Menschen, die Gott suchen. Und Petrus erzählt den Menschen im Hause des Cornelius vom Herrn Jesus. Er erklärt ihnen das Evangelium, die frohe Botschaft, wie Menschen zu Gott kommen können und dass Jesus der Weg in den Himmel ist. Und ich möchte jetzt mit euch ab Vers 35 vorgehen und die Zusammenfassung dieser Verse weitergeben, weil man könnte hier jeden Vers nehmen und daraus eine Predigt halten. Aber ich will nur die Essenz jedes Verses hier sagen. Vers 35, vor Gott ist nur der angenehm, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Die anderen sind Gott nicht angenehm. Vers 36, Frieden mit Gott ist möglich durch Jesus Christus. Und Jesus ist der Herr über alle. Ob du Moslem bist ob du die Sonne anbetest, ob du Atheist bist, über alle. Vers 38, damals gab es noch keine Moslems, das weiß ich schon, aber ich muss ja für die heutige Zeit auch sprechen. Vers 38, Jesus von Nazareth zog umher und tat Gutes. Er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Gott war mit Jesus, Gott hat ihn geschickt. Vers 39, ihn hat man getötet und ihn an ein Holz gehängt. Und die Leute hören zu, er wurde gekreuzigt. Viele hatten davon null Ahnung, die Heiden wussten nichts davon, was man mit Jesus gemacht hat. Alle hören gespannt zu, Jesus kam vom Himmel, von Gott und man hat ihn gekreuzigt. Wieso, fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere. Und dann sagt Petrus weiter, Vers 40, aber er blieb nicht im Grab, er ist auferstanden. Jesus lebt, er hat den Tod besiegt. Er ist das Leben und hat sich das Leben wieder genommen, nachdem er es am Kreuz gegeben hatte. Er ist auferstanden. Und jeder, der hier sitzt und denkt sich, Mensch, auferstanden? Das gab es noch nie. Vers 41. Aber nicht allen hat sich Jesus nach der Auferstehung gezeigt, sondern nur uns Gläubigen. Wir sind Augenzeugen, wir haben ihn gesehen und wir haben mit ihm gegessen und mit ihm getrunken, Gemeinschaft mit ihm gehabt, nachdem er auferstanden ist. Vers 42. Und wir, seine Jünger, haben nun den Auftrag von Jesus bekommen, allen Menschen zu sagen, dass er der Richter aller Lebendigen und Toten ist. Gott hat den auferstandenen Jesus zum Richter aller Menschen bestimmt. Ihr alle werdet mal vor ihm stehen. Ich weiß nicht, wenn du noch nie was von Jesus gehört hättest und er sagt Petrus mit ganz großer Vehemenz, du wirst mal vor Gott stehen. Vor Jesus, der dein Richter sein wird, ob du es glaubst oder nicht. Wenn ich jetzt ein vorbereitetes Herz habe, wird mich das schon treffen, oder? Ich stehe mal vor dem, der auferstanden ist. Und Vers 43, die ganze Bibel spricht von diesem Jesus. Von diesem, heißt es dort, legten alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Petrus hat hier 9 Verse, die es in sich haben. Vers 35 bis 43, die kompakte Wahrheit, wie man in den Himmel kommt. Das zu wissen reicht aus, um ewig gerettet zu werden. Und ich möchte diese 9 Verse nochmal knapper zusammenfassen und ich bin sicher, dass jeder, der hier sitzt, das versteht. Gott gefällt nur der, der ihn fürchtet. Durch Jesus kannst du in Frieden kommen mit Gott. Jesus ist der Herr über alle. Gott war mit Jesus. Er starb am Kreuz, aber er ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden. Er lebt. Wir haben den Auferstandenen gesehen. Und er hat uns befohlen, allen zu sagen, dass er der Richter der Lebendigen und der Toten ist. Und jeder, der an Jesus glaubt, bekommt Sündenvergebung. Frage, gab es intellektuell Schwierigkeiten, das zu verstehen? Wird jetzt keiner aufzeigen, nicht? Aber Glaube und Wissen sind noch 2 verschiedene Sachen. Das als Kurzpredigt von Petrus. Alle wesentlichen Bestandteile drin, um ewiges Leben zu bekommen. Aber du musst es glauben, denn ohne Glauben bleibt deine Sünde unvergeben. Und Jesus wird dich richten, weil er der Richter ist. Nun, volles Haus bei Cornelius, viele da. Was meint ihr? Wie reagieren die Zuhörer? Ich lese das Wort Gottes, Apostelgeschichte 10, 44 bis 48. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort, kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben? Gleich wie wir. Und er befahl, dass sie getauft werden würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben. Gott zog ein in die Herzen aller Gläubigen an diesem Tag. Wisst ihr, das Geheimnis ist, wenn ein Mensch glaubt, wirklich sich zu Gott wendet, die Bibel sagt dazu Bekehrung, der Heilige Geist weiß ja, in wessen Herz das echt ist. Das weiß er ja, er kann es unterscheiden. Wir nicht. Wir glauben jemandem, der sagt, ich habe mich bekehrt. Aber der Heilige Geist, der vertut sich nie. Er kommt nicht rein und sagt, oh, ich habe mich vertan, ich gehe wieder raus. Er weiß, ob es wirklich eine echte Bekehrung ist. Und sie alle wurden gläubig. Welch eine Aufrichtigkeit, welch eine Echtheit, welch ein vorbereiteter Boden im Herzen dieser versammelten Leute. Sie wurden gerettet. Heiden wurden Kinder Gottes, weil sie an Jesus gläubig geworden sind. Jesus hat sie alle erkauft mit seinem kostbaren Blut. Sie alle bekamen ewiges Leben, weil sie an Jesus glaubten. Und ich freue mich, die im Himmel wiederzusehen. Ja, wenn du im Himmel bist und dann sagst du, ich bin Cornelius. Mensch, ich hab von dir gepredigt. Ja, großartig. Und dann sagt einer, weißt du, ich stand ganz hinten rechts und ich wollte eigentlich gar nichts davon wissen. Ich habe da auch nicht ganz dem Cornelius vertraut. Aber dann habe ich das Evangelium gehört. Ich konnte gar nicht anders. Ich habe mich zu Jesus bekehrt. Wunderbar. Oh, wie wichtig ist Jesus für die Menschen. Wie gerne wäre ich dabei gewesen, bei Cornelius zu Hause, wo so viele gläubig wurden an Jesus. Alle wurden gerettet. Warum? Weil sie an Jesus glaubten. Gebe Gott, dass du diese frohe Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus glauben kannst. So wie damals alle Verwandten und Freunde dieses Offiziers. Denn alle, die Gott suchen, finden ihn. Schau dir Cornelius an. Er war der erste Heide, der gläubig wurde. Und es funktioniert. Cornelius suchte Gott von ganzem Herzen, 100%. Und Gott sieht es. Es reicht nicht, was Cornelius tut. Aber Gott tut das Übrige dabei, dass es reicht. Er schaltet ein und hilft. Er schickt einen Engel. Petrus weiß davon nichts, aber dann bereitet Gott auch Petrus vor, weil er alle Menschen die Tür in den Himmel öffnen möchte. Petrus soll nach Caesarea gehen und den Menschen von Jesus erzählen, die frohe Botschaft verkünden. Das durfte der Engel nicht tun. Und alle, die das Evangelium hörten, wurden gläubig an Jesus. Oh, wie hat sich Cornelius an diesem Tag gefreut. Und alle seine Verwandten und Freunde. Wenn ich mir überlege, ich wäre dabei gewesen, ich weiß nicht, ich habe verschiedene Dinge im Leben, ich habe viel, viel Gutes erlebt im Leben. Aber das Schönste ist, wenn Menschen zu Jesus finden. Das ist viel schöner als eine Abschlussfeier, als ein Diplom oder weiß ich nicht, eine Arbeitsstelle oder eine Lohnerhöhung. Das ist etwas, was ewig währt. Dagegen verblasst alles Wichtige auf dieser Welt. Wenn dein Heil sicher ist, in Jesus Christus. Da war Freude im Haus des Cornelius, aber auch Freude im Himmel. Ich möchte dir einen Vorschlag machen zum Abschluss. Wenn du heute Abend nach Hause kommst, du hast ja jetzt alles verstanden, wie ich verstehe, vom Handzeichen her, hast du alles verstanden. Wenn du noch nicht Frieden mit Gott gemacht hast, das habe ich letztes Mal übrigens auch im Bibelkurs gesagt, da sitzen einige, die Jesus noch gar nicht kennen. Ich habe ihnen gesagt, geht heute mal abends nach Hause und bevor ihr schlafen geht, ja, nicht einfach Licht aus, ja, und Decke drüber und schlafen, sondern mal ganz kurz sich auf die Bettkante setzen und 3 Minuten nachdenken, wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Entweder im Himmel oder in der Hölle. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und da kannst du auch religiös sein und fromm sein, ganz toll sein, fast so wie Cornelius. Es reicht nicht. Du musst Jesus haben. Denk darüber nach. Und sollte dir der Herr klar machen, die 3 Minuten ist ja nicht viel. Wir gucken uns hin wieder 1,5 Stunden einen Film an. Das ist nicht viel, nicht? Aber 3 Minuten für die Seele, das ist nicht viel. Mal nachdenken, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Und wenn du merkst, ich habe keine Sicherheit, ich habe noch was in Ordnung zu bringen mit Gott, ich muss Jesus haben, dann bete einfach, Herr Jesus, ich habe verstanden, wie wichtig du bist für mein ewiges Leben. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünden, ich bereue sie. Im Lichte deiner Wahrheit sehe ich mich und bitte dich, vergib mir. Nimm mich an, Herr, und von nun an soll mein Leben dir gehören. Amen. Und du hast Jesus. Gott segne dich im Nachdenken. Amen.